Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio in Leibniz, bei Radio Evolv, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich höre, dass in der anderen Leitung schon einiges los ist. Herr von Bohle-Menzel, Sie sind hier gemeinsam mit Ihrem Kind. Höre ich das richtig?
Hallihallo.
Hallihallo.
Ich bin Bambo.
Schön, Sie zu hören.
Mit der frisch geborenen Tochter Ida, falls Sie jetzt ein bisschen schreien sollte, tut es mir leid, sie ist bei mir gerade auf dem Arm.
Solange wir Sie verstehen und hören, wird das doch alles gut sein. Herzlich willkommen, Ida. Schön, dass Sie beide hier mit in der Sendung sind.
Ich glaube, sie ist nicht ganz so begeistert, aber im Nachhinein wird sie sich bestimmt freuen.
Sie wird sich freuen. Herr Bohle-Menzel, Sie sind Architekt, ist das richtig?
Ich bin Architekt, ja, das stimmt.
Sie sind bekannt geworden mit einem Möbelstück, das heißt Hartz-IV-Möbelstück. Was soll man sich unter einem Hartz-IV-Möbelstück vorstellen?
Ein Hartz-IV-Möbelstück ist ein Bauplan inspiriert vom Bauhaus. Es gibt ja so Bauhausmöbel, die sehr teuer sind. Also mit Bauhaus meine ich nicht den Baumarkt, sondern das Museum und die Schule. Und ich bin der Meinung, jeder sollte Zugang haben zu teuren Möbeln und der Schlüssel liegt im Selberbau. Und die Hartz-IV-Möbel sind eine Ansammlung im Internet von Bauplänen, die man kostenlos runterladen kann. Dann baut man sich einfach sein Luxusmöbel selbst.
Und wenn ich das richtig gelesen habe, an die 60 Leute laden sich den Bauplan täglich vom Internet runter.
Wie bitte nochmal die Frage?
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann laden sich ungefähr 60 Menschen täglich diese Bauanleitung für ihren Hartz-IV-Sessel vom Internet runter und wahrscheinlich werden einige den Bauplan dann auch selber ausführen.
Genau, also es ist nicht so wie bei IKEA, dass ich alles so vorkaue und das Material schon häppchenweise vorbereite, sondern jeder muss selber denken und bauen.
Herr Menzel, Sie haben ja selber eine bewegte Geschichte. Sie kommen eigentlich als Kind aus Laos. Sie sind mit Ihren Eltern nach Deutschland geflüchtet. Sie sind in Berlin aufgewachsen. Wie kommt man aus Laos dazu, ein Berliner Architekt zu werden?
Ja, richtig. Ich bin aus Laos und bin jetzt Architekt oder habe Architektur studiert zumindest.
Können Sie ein bisschen Ihre Geschichte erzählen, wie das kam? Wie kann man Sie nach Berlin, wie kann man Sie zu diesem Studium, wie kam es zu diesem Interesse und wie kam es dann zu diesem Schwerpunkt, dass Sie dann solche Projekte wie Hartz-IV-Möbel realisieren ließ?
Ja, Hartz-IV-Möbel ist ja nur eines von ganz, ganz vielen Projekten, die ich mache. Und das ist wahrscheinlich das bekannteste von allen, aber ich interessiere mich halt seit jeher für die Themen soziale Gleichberechtigung und gesellschaftliche Teilhabe. Also eigentlich bin ich so ein großer Fan von Gerechtigkeit und frag mich halt, warum manche Menschen zum Beispiel eine schöne Wohnung haben dürfen und ein schönes Leben und einen schönen Job und andere halt nicht. Also woran liegt das, dass manche so Privilegien haben und manche halt nicht? Und jetzt könnte man sagen, das hat was zu tun mit Fleiß, zum Beispiel, dass man hart arbeitet oder ganz fleißig in der Schule war. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, weil wir alle wissen, dass nicht jeder einfach studieren darf. Ne? Es wird ja reglementiert und künstlich verknappt. Die Studienplätze sind künstlich verknappt und nicht jeder soll ein Akademiker werden, weil natürlich es auch viele Firmen gibt, die einfach, ich sag mal, so stupide Arbeiter braucht, die einfach am Fließband so ein Mercedes-Benz zusammenschrauben. Und deswegen dürfen nicht alle in den Genuss kommen von so einem schönen Leben. Und dahinter verbirgt sich natürlich auch ein großes Interesse in der Art und Weise, wie sich unsere Wirtschaft darstellt oder unser Wohlstand letztendlich. Ich habe immer mehr den Verdacht, dass der Wohlstand, auf den wir uns gerne berufen, dass der irgendwie auf dem Rücken von ganz, ganz vielen Menschen erbaut ist, denen gar nicht gut geht.
Und diese ganz, ganz vielen Menschen, die gibt es ja auch nicht nur oder vor allem nicht in Deutschland, sondern die gibt es ja auch global in der Welt. Von den T-Shirts, die wir tragen, zu den Sportschuhen, die wir tragen, das hat ja alles mit dieser Welt zu tun und mit den Arbeitsbedingungen in dieser Welt. Jetzt gibt es viele Menschen, die wirklich auch eine soziale Sensibilität entwickelt haben und sehen, dass hier einiges im Argen liegt, in unserer Gesellschaft, in Deutschland selber und erst recht, wenn man das sich auf einer globalen Bühne ansieht. Die ganze Flüchtlingskrise, die wir jetzt gerade erleben, ist ja zum Teil nichts anderes, als dass die Realität der Welt zu uns kommt und nicht außen ausgesperrt bleibt. Jetzt haben viele Menschen, die hier eine Sensibilität entwickelt haben, verschiedene Formen darauf zu reagieren. Sie scheinen mit ihren Projekten eine besondere Form der Reaktion gefunden zu haben, die sehr viel mit Kreativität zu tun hat. Wenn ich Sie einfach mal fragen darf, so einige Ihrer Projekte, vielleicht auch Ihre Lieblingsprojekte hier vorzustellen und zu sagen, wie kommt es dazu, dass Sie auf Ihre soziale Sensibilität, die Sie ja hier schon mit angesprochen haben, das als eine geeignete Antwort empfinden?
Na, ich interessiere mich vor allem für die Themen Wohnen, ne, und der Häuserbau. Die neuesten Projekte, die ich mache, ich habe die Tiny House University gegründet. Können Sie mich noch hören?
Ja, jetzt habe ich gerade einen kurzen Aussetzer gehabt, aber jetzt höre ich Sie wieder.
Ah, okay. Können Sie mich jetzt hören?
Ja.
Ja, die Tiny House University habe ich halt gegründet. Und das ist zum Beispiel eine neue Form der Schule, wo alle Menschen, egal ob mit deutschem Pass oder ohne, oder ob mit Hochschulzulassung oder ohne, also jeder, der sich interessiert für das Thema Wohnen, kann halt mit uns einfach bauen. Mhm. Wir sammeln Holz ein. Können Sie mich hören? Ich höre Sie nämlich manchmal gar nicht so richtig.
Okay.
War abgeschnitten.
Ja, aber Sie hören mich, oder? Ich kann Sie hören.
Ah ja, okay, prima. Und wir kooperieren da mit dem Bauhausmuseum und mit vielen Professoren und mit vielen Flüchtlingen vor allem. Und wir bauen einfach. Also wir nehmen das Holz, was irgendwo woanders weggeschmissen wird, sammeln es auf und entwickeln daraus kleine Mini-Häuser, die wirklich so klein sind. Die sind teilweise nur so 3-4 Quadratmeter groß. Also wie so eine kleine schwedische Hütte. Mhm. Und dann kann man das halt in den Garten stellen oder auf dem LKW, Anhänger. Und damit dann einfach auf den Parkplatz sich hinstellen oder in eine Flüchtlingsunterkunft. Da wollen wir nämlich auch so ein Tiny House mal aufstellen.
Wie kam es dazu, diese Tiny House University zu gründen? Ist das eine Idee, dass Tiny House die Antwort auf die Wohnungskrise in Berlin ist?
Dass es die Lösung ist, dass Menschen auf so engstem Raum leben sollen. Ne? Das ist bestimmt nicht die Lösung. Also das ist sicherlich nicht die Lösung, aber was auf jeden Fall helfen kann, ist, dass Menschen so selbstermächtigt wohnen können und vor allem ihr Lebensentwurf selber bestimmen können. Mhm. Ich glaube, das kann schon helfen, wenn nicht andere einem vorschreiben, wie man zu leben hat, was man zu essen hat, wie man seine Kinder zu erziehen hat, was man in der Schule lernen muss, sondern dass man das so selber irgendwie, also dass man das dem Volk sozusagen zutraut, dass er das auch selbst kann und dem nicht alles immer so vorkaut. Mhm. Also deswegen sind ja meine Baupläne auch nie so, dass sie so einfach sind, sondern man muss wirklich sich ein bisschen anstrengen und das interpretieren und etwas dazu dichten und so. Die sind nicht alle perfekt, das ist nicht wie bei Ikea. Mhm. Also meine Projekte sind halt kein All-Inclusive-Urlaub, sondern eine Einladung zum Ermächtigen.
Wie viel dieser Tiny House Häuser gibt es denn bereits?
Ich habe glaube ich, jetzt so 5 oder so entworfen. Also manche sind wirklich super klein, ne? Die sind noch nicht mal einen Quadratmeter groß. Okay. Also eher wie so ein Zelt, würde ich sagen. Das Hotel Lageso zum Beispiel ist so auch ziemlich bekannt geworden. Das haben wir in Berlin vor dem Lageso aufgestellt. Das Lageso ist das Landesamt für Gesundheit und Soziales. Da müssen sich halt die Flüchtlinge immer registrieren, wenn sie nach Deutschland kommen oder nach Berlin kommen. Da gab es ja große Missstände. Aus welchen Gründen auch immer wurden die Flüchtlinge immer im Regen gehalten und durften nicht in die Zelte nachts. Und dann haben wir einfach gesagt, so hey, die warten da in der Schlange 6 Stunden, dann können sie in den 6 Stunden auch ein Haus bauen. Mhm. Dann ja, haben wir einfach mal angefangen und so ein kleines Häuschen gebaut und das nannten wir Hotel Lageso. Da passt aber nur eine Person rein. Das ist so klein, das ist letztendlich eigentlich nur ein Bett, ein Bett auf Rollen, okay, überdacht, sodass man nicht so nass wird.
Ich habe auf Ihrer Facebook-Seite gesehen, dass das auch fast beschlagnahmt worden wäre und dass Sie es gerade noch retten konnten unter der Auflage, dass Sie es nicht vor diesem Lagusa-Amt noch einmal aufstellen. Steht das jetzt woanders?
Ja, das wurde tatsächlich vom Lageso nochmal beschlagnahmt. Die haben mich ganz schön in die Mangel genommen und ich habe mich da sehr, sehr schlecht gefühlt. Die haben mich behandelt wie so ein wie so ein Aufsässigen oder wie so ein Kriminellen. Dabei wollte ich doch nur helfen, dass da die Menschen nicht in der Kälte schlafen sollen. Die haben mir gedroht und meinten, das nächste Mal, wenn ich nochmal herkomme mit dem Haus, dann werden sie mit so einem Bombenentschärfungstrupp kommen. Und wenn die das, weil es könnte ja sein, dass da drin eine Bombe ist sozusagen, ne? Also weil, wissen die natürlich, dass ich da keine Bombe reinmache, aber könnte ja sein. Und okay, aus Sicherheitsgründen müssten sie dann so einen Sicherheitstrupp rufen und das würde mir dann teuer zu stehen kosten, bis zu 10.000 bis 20.000 Euro kostet sowas und haben mich ganz schön eingeschüchtert und nur aufgrund der vielen positiv gemeinten Zusprüche aus der Community habe ich mich dann doch getraut, dann einfach wieder dahin zu rollen mit dem Hotel Lageso. Ja, jetzt haben sie einfach beschlagnahmt, bis jetzt ist kein Brief gekommen. Ich hoffe, da kommt jetzt keine Rechnung in Höhe von 10.000 bis 20.000 Euro. Ich glaube mal, die haben das nicht gemacht mit der Bombe.
Okay.
Hat mich jetzt mittlerweile auch von Juristen beraten lassen und die meinten, dass das Ordnungsamt nicht die Polizei ist. Das heißt, wenn die sagen, ich mache mich strafbar, das stimmt nicht, weil wenn man sein Auto falsch parkt, dann ist es keine Straftat, sondern ein Ordnungsdelikt und so muss man das auch behandeln. Ne? Und die haben sich so ein bisschen aufgebauscht, was aber total gewirkt hat. Ne? Ich habe richtig Angst bekommen.
Ah, wow. Aber Sie haben es ja kurz angesprochen, Sie haben Ihre Community erwähnt. Und wenn ich das richtig verstehe, meinen Sie hier auch die Community? Ich glaube, auf Ihrer Facebook-Seite sind das, glaube ich, mehr als 25.000 Menschen, die diese Facebook-Seite geliked haben und die hier ihren Projekten, sage ich mal, sehr nahe stehen und dem offensichtlich sehr viel Inspiration abgewinnen können. Ist diese Community einfach eine Community, die bei Ihnen auf der Facebook-Seite vorbeischaut oder sind das Menschen, wo sozial mehr abgeht zwischen euch und Ihnen?
Ja, es gibt halt, ich würde mal sagen, die Mehrheit, die hat das einfach nur geliked aus Interesse, aber es gibt so, ich würde mal sagen, so einen harten Kern von so 20, 30, 40 Menschen, die nicht nur in Deutschland sind, sondern auch in der Schweiz, Österreich, also im deutschsprachigen Raum, aber auch in Asien, in Laos gibt es Leute, die Seite verfolgen und das unterstützen. Und ja, die treffen sich zu unterschiedlichen Themen und machen zum Beispiel Hartz-IV-Möbel-Workshops oder es wurden auch schon Ausstellungen organisiert oder sie haben sich zusammengetan, um Crowdfundings zu machen für meistens soziale Projekte. Das ist schön zu sehen, dass so eine dass so ein soziales Medium wirklich auch soziale Aktivitäten bewirken.
Ja. Yeah. Letzter Zeit ist das Internet ja eher ein bisschen in Verruf geraten, einfach auch mit, ich würde es mal Crowdmobbing nennen, was jetzt einfach auch an negativen Emotionen mit ganzen Angst um die Flüchtlingskrise hochkommt und wo einfach auch das Internet ein Verstärker ist für, ja mal salopp gesagt, Ängste. Und auch vielleicht aggressiv formulierte Ängste. Was Sie hier ansprechen, ist aber ein ganz anderes Potenzial von Internet. Und Sie haben es ja angesprochen, das sind jetzt nicht nur Menschen in Berlin, sondern das sind vor allem Menschen im ganzen deutschsprachigen Bereich und dann eben auch teilweise bis nach Asien. Wenn Sie das Community nennen, Worum geht's dieser Community?
Die Gruppe, die ich auf Facebook habe, habe ich genannt Konstruieren statt Konsumieren. Mhm. Und dahinter steckt die Überzeugung, dass wir unbedingt jetzt im Jahre 2016 etwas verändern müssen. Wir können nicht länger warten. Der Klimawandel lässt nicht auf sich warten. Alles, was wir verändern wollen, müssen wir jetzt anbahnen, damit wir in 50 Jahren keine Katastrophe haben. Mhm. Und wenn das so weitergeht, auch mit der Art und Weise, wie wir essen, also wirklich in alle Bereiche hinein, nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Art und Weise, wie wir Essen produzieren oder wie wir selber Essen auch konsumieren, das geht nicht gut. Also wir essen viel zu viel Fleisch und viel zu viel schlechtes Zeug. Und Indien zum Beispiel war überhaupt gar nicht so ein fleischfreundliches Land, aber dadurch, dass die jetzt so mitbekommen von unserem westlichen Lifestyle, fangen die an, Chicken ohne Ende zu essen, was katastrophale Folgen hat, weil die sich einfach anpassen, ne? Die integrieren sich an den westlichen Lifestyle. Und die Leute, die konstruieren statt konsumieren, liken, die sind der Meinung, dass wir weniger konsumieren sollten, also nicht, zumindest nicht so stupide einfach alles in uns hineinfressen sollen, okay, was uns irgendwie angeboten wird, sondern dass wir konstruktiv neue Gedanken, Ideen und auch Lösungsansätze herstellen müssen. Mhm. Einfach, dass, damit die Welt nicht einfach runtergeht.
Und konstruieren statt konsumieren hat natürlich auch eine eindeutige Botschaft. Konstruieren ist ja etwas, das muss ich selber machen. Beim Konstruieren bin ich ja gefragt. Sie haben auch bei Ihren Möbeln gesagt, das sind keine IKEA-Vorlagen, und auch bei Ihren Tiny House-Projekten, das ist auch anstrengend. Also da muss man auch seine eigene Kreativität hineingeben. So wie ich versucht habe, jetzt mir im Internet einfach ein bisschen ein Bild von Ihrer Arbeit zu machen, ich komme immer wieder auf diese Begeisterung für Kreativität und die Kreativität des Einzelnen als Antwort auch auf die gesellschaftlichen Herausforderungen, die Sie am Anfang ja kurz angeschnitten haben. Ist das eine Strategie, wo wir Gesellschaft verändern können? Einfach selber anfangen, vom Essen übers Haus zu, was sonst noch, konstruieren?
Ja. Also ich freue mich natürlich immer, wenn die Leute sagen, dass ich kreativ sei. Ich wundere mich eigentlich nur, weil ich der Meinung bin, dass eigentlich jeder Mensch kreativ ist. Ich halte es ein wenig wie der große Künstler Joseph Beuys das auch schon mal gesagt hat vor, weiß nicht, 60, 70 Jahren oder vor 30, 40 Jahren. Der meinte mal, jeder Mensch ist ein Künstler. Mhm. Und wenn man sich mal anschaut, was der Bildungsexperte Ken Robinson aus Los Angeles, was der in seinen Forschungen bekannt gibt, dann wird man sehen, okay, vielleicht waren wir mal wirklich alle Künstler, aber irgendwas hat uns stumpf gemacht. Ne? Also Ken Robinson hat in seinen Studien herausgefunden, dass ungefähr 98% unseres Kreativitätspotenziales innerhalb der ersten 6 Schuljahre vernichtet wird. Mhm. Das ist natürlich keine gute Botschaft, also vor allem für diejenigen, die unsere Schulbildung so hoch loben. Ja, ich glaube, dass es nicht nur die Schule ist, sondern so das gesamte dieses Normen, ne, dass man halt Menschen normen will, in eine bestimmte Richtung norden will, das killt unsere Kreativität. Und wir brauchen aber diese Kreativität, weil wie sollen wir denn sonst für uns die Wege finden und die Lösung finden, die uns auf der einen Seite uns selbst glücklich machen, uns Hinweise da geben, wie wir uns weiterentwickeln wollen und vor allem auch für die Welt, also wie wir die Gesellschaft vorantreiben. Also da muss man kreativ rangehen, da gibt es keine Patentrezepte. Und ich würde dieses Feld auf gar keinen Fall allein den Experten, den vermeintlichen Experten übergeben, den Wissenschaftlern, Forschern und den Akademikern und Professoren. Da bin ich sehr, sehr misstrauisch.
Jetzt muss ich gestehen, in der Vorbereitung der Sendung hat mich auch ein besonderer Aspekt hier angesprochen, der einfach mit der Flüchtlingssituation zu tun hat. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Ihnen überhaupt gefallen wird, dass ich Sie so ein bisschen darauf festnagle, dass Sie auch als Flüchtlingskind nach Deutschland kommen. Aber ich fand es einfach im Kontext der ganzen Situation schon spannend und inspirierend zu hören, was hier auch für Deutschland passiert, für Berlin passiert, dadurch, dass hier Menschen reinkommen, die auch nicht unbedingt einfach haben. Wenn ich das so ein bisschen mitverfolgen konnte, sie hatten ja nicht unbedingt die einfachste Jugend. Sie haben das selber irgendwann einmal in einem Interview gesagt, dass es eigentlich ein Fall fürs Sozialamt gewesen wäre oder fürs Jugendamt. Nur kam halt niemand und sie haben dann ihre Nächte damit verbracht, Berlin mit Graffiti zu verschönern und haben das irgendwie als einfach auch als große jugendliche Freiheit entwickelt und werden wahrscheinlich auch nicht alle happy gewesen sein, aber zu sehen, das, was sie offensichtlich antreibt und was sie noch immer antreibt, was solche Projekte und wir wollen dann noch einige andere Projekte, wo sie das auch selber zum Thema machen. Ich denke, diese Kiez-Tankstelle, wo einfach dieses, die Botschaft, die ich höre, ist Menschen, die Kreativität, die ihr selber habt, ist eigentlich die Antwort auf vieles, wo wir im Leben neue Antworten brauchen. Und dann mitzukriegen, dass Menschen mit durchaus auch komplizierten Biografien, wenn ich das aber so sagen darf, hier dann zu einer Kraft werden, die auf Facebook 20.000 Leute haben, die sagen, das ist spannend, die eine kleine Community haben von im ganzen deutschen Sprachraum, teilweise darüber hinaus, die ja schon ein bisschen, und das kam mir eben auch bevor Sie es erwähnt haben, es hat ein bisschen was mit Joseph Beuys für mich zu tun. Also dieses jeder ist Künstler und Joseph Beuys hat das ja wirklich auch zu einer Philosophie betrieben, dass das eigentliche Kapital, das wir als Menschen haben, nicht das Finanzkapital ist, sondern das kreative Kapital. Und ein bisschen scheinen Sie mir schon, hier in die gleiche Richtung zu arbeiten.
Ja, das haben Sie sehr schön formuliert. Es ist auch nicht so einfach, ne? In der ganzen Flüchtlingsdebatte so zu sprechen, dass das irgendwie, dass man niemanden verletzt oder niemanden aufwühlt oder wütend macht. Ja, das ist wirklich ein vermintes Feld. Ich sehe das so. Ich denke mal, jeder Mensch kommt auf die Welt und jeder Mensch hat mehr oder weniger so ein Erbe, was er mit sich trägt. Ne? Man könnte auch sagen, jeder hat irgendwie eine Arschkarte gezogen. Manche haben eine etwas größere Arschkarte, manche haben eine etwas kleinere Arschkarte. Und jetzt könnte man bei den Flüchtlingen sagen, deren Arschkarte ist, dass sie einfach Krieg haben in ihrem Heimatland und deswegen wegziehen mussten. Hm. Aber ich sehe das gar nicht so negativ. Ich weiß ja, dass viele Einheimische hier in Deutschland noch eine viel größere Arschkarte haben. Und zwar haben die diese ganze Last vom Dritten Reich noch irgendwo im Keller auf ihren Schultern. Und es gibt noch eine weitere Arschkarte, und zwar die ganze Geschichte mit der Kolonialisierung, die noch nicht so richtig verarbeitet ist, ne, hierzulande oder hier im Westen. Und von daher weiß ich, dass einfach viele, viele Migranten oder viele Leute, die hier einwandern, zwar irgendwie auch so ihre Last im Gepäck haben, aber mit einer ganz anderen Leichtfüßigkeit und Unbekümmertheit zum Beispiel über das schöne Leben oder über das Land sprechen können. Also ich kenne ganz viele von meinen Migrantenfreunden, die sagen, sie sind stolz auf Deutschland, die finden es toll, was es hier gibt. Also ich zum Beispiel bin ein ganz großer Fan vom Grundgesetz. Das würde man jetzt vielleicht nicht sofort merken, weil ich ja auch das Gesetz immer wieder breche, indem ich halt das Ordnungsamt ärgere mit irgendwelchen Interventionen im öffentlichen Raum oder mit Graffitis damals als Jugendlicher oder ich lade total gerne TV-Serien runter, auch das ist nicht ganz legal. Aber ich setze halt diese ganzen Dinge ein, um etwas zu verändern, um etwas zu verbessern. Und im Grundgesetz steht ja drin, als allererstes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich auch so sehe. Ich finde, jeder Mensch, egal ob er Einheimischer ist, egal ob er auch bei der AfD oder bei Pegida ist, oder von mir aus auch Neonazis, also das sind ja erstmal alles Menschen und jeder Mensch hat eine Würde und die dürfen wir nicht verletzen. Und das gilt halt für die Einheimischen, das gilt für die neuen Deutschen, das gilt für Flüchtlinge, das gilt auch für Kriminelle, auch für Nordafrikaner und für Frauen und für Behinderte und für alle Randgruppen der Welt. Erstmal ist die Würde des Menschen unantastbar. Und das ist die Grundlage, auf der ich arbeite, dass ich versuche, mir gelingt es auch nicht immer, ich mag Nazis zum Beispiel nicht so, aber ich versuche halt immer zu sehen, so hey, diese Menschen werden ja nicht als Nazis geboren, sondern irgendwas passiert ja, dass sie dann so werden. Und ja, und dann gibt es ja noch einen weiteren schönen Artikel im Grundgesetz, der lautet, dass das Recht auf Persönlichkeitsentfaltung. Da kommen wir wieder zurück zum Punkt Kreativität. Also es gibt ganz viele Menschen, die das gar nicht können. Die wissen gar nicht, wie man ihre Persönlichkeit entfaltet. Aber es ist ein Grundrecht. Wir sollten das immer wieder probieren, weil das hält uns davon ab, so viel Hass aufzubauen auf Menschen, die es vielleicht können. Oh, jetzt höre ich Sie aber nicht mehr.
Nein, ich bin hier, ich bin hier. Ich wollte nur Ihre Tochter auch kurz Raum geben. In diesem Gespräch. Ich möchte noch mal kurz...
Haben Sie mich denn?
Ich habe sie durchgehend gehört, ja.
Okay, prima.
Ich möchte noch mal kurz zurückgehen zu dem, was Sie angesprochen haben mit der Kolonisierung.
Ja.
Weil Sie haben da etwas angesprochen, das hat so ein bisschen eigentlich die Vorzeichen umgedreht. Und das... Da sind wir wieder beim Thema Arschkarten, wie Sie es bezeichnet haben. Weil Sie haben angefangen, dass die Menschen aus Syrien eine Arschkarte gezogen haben, wenn man das so salopp formuliert, weil ihr Land gerade wirklich in Trümmer geht. Aber Sie haben das dann umgedreht und haben gesagt, dass die Menschen, die hier ins Land kommen, eine gewisse Leichtfüßigkeit haben und dass hier in Deutschland mit der Vergangenheit des Dritten Reichs und, was ja noch viel weniger Thema ist, der Westen als Ganzes mit der ganzen Kolonisierungsvergangenheit und Gegenwart, die bei uns, ich sag mal, wo sich manche Leichen im Keller stapeln, dass das ja etwas ist, das uns vielleicht nicht so bewusst sein mag, das uns aber wahrscheinlich auf der einen oder anderen Weise schwer auf der Seele liegt.
Ja.
Erleben Sie das so, dass das hier, ich meine, Sie haben ja auch insofern eine interessante Perspektive, weil Sie kamen von einem ganz anderen Land, kamen sehr jung und haben dieses Land mit einer gewissen Außenperspektive erfahren. Erleben Sie so, dass das hier eine Last, vielleicht sogar eine Lähmung ein bisschen in diesem Land und in diesem Kontinent hängt, der eben mit diesen Themen zu tun hat, die Sie angesprochen haben?
Unbedingt. Also das hat sich natürlich für mich jetzt auch nicht sofort erschlossen, als ich 4 Jahre alt war, sondern es kommt so nach und nach. Ja. Aber ich merke, dass es immer wieder so Phänomene gibt, die ich nicht verstehe. Also allein die Tatsache, dass die AfD und Pegida und CSU fordern, dass die Migranten sich an die Gesetze halten, also ich will mal an das Grundgesetz erinnern, was ja die Mutter aller Gesetze ist, des deutschen Staates. Und da steht ja ganz genau drin, dass man niemanden diskriminieren darf, weil es gibt Religionsfreiheit. Also man darf Moslem sein, man darf das nicht für schlecht befinden, wenn jemand eine Religion hat, die nicht die eigene ist. Oder wenn man halt Atheist ist, darf man das nicht. Also das Grundgesetz schützt eigentlich die Vielfalt und die Syrer wie kein anderes Regelwerk. Also deswegen ist mir das so total schleierhaft, wieso die immer wieder auf das Gesetz pochen. Offensichtlich kennen es einfach nicht. Ich glaube fast, Horst Seehofer und viele andere Kollegen von der CDU kennen gar nicht die Artikel unserer Grundrechte. Und das ist wirklich gut geschrieben. Und ich glaube, dass da einfach, ich sag mal, so eine innere, also ich bin ja kein Therapeut, ne, aber wenn ich mich mal so im Hobby therapieren, mal probieren wollen würde, würde ich sagen, ich finde hier ein hochtraumatisiertes Land vor. Also geht ja auch nicht anders. Mhm. Wenn man das alles auf dem Konto hat, diesen Holocaust, also das ist hochtraumatisiert, dieses Volk. Und dieses Volk hat, finde ich, schon auch mit großen Mühen angefangen, vieles zu verarbeiten. Also das in jedem Fall, das kann man schon sagen. Es gibt eine sehr aufgeklärte Dokumentation zu dem Weltverbrechen sozusagen des Holocaustes. Aber viele, glaube ich, finden es aber auch okay und genug, wenn sie nur bis 1933 gehen und nicht noch weiter zurückschauen. Mhm. Sie denken sich wahrscheinlich, naja, wir haben doch das schon bis 1933 aufgearbeitet, das reicht doch. Damit habe ich doch praktisch mich genug mit meinem Erbe beschäftigt. Aber das ist falsch, weil das Dritte Reich war nur möglich wegen der Kolonialgeschichte, die Europa hatte. Und man merkt es schon allein an so ganz vielen kleinen Details, wie zum Beispiel an der Karte. Also wenn ich so einen Atlas aufschlage, die Atlanten werden ja in Europa oder in westlichen Ländern sozusagen hergestellt. Also es wurde ja in Tibet oder in Botswana oder in so Ländern, die jetzt nicht so jeden Tag auftauchen in den Medien, die würden ja niemals auf die Idee kommen, einen Atlas herauszugeben. Ne? Da steckt ja schon so ein bisschen so ein Weltherrschaftsanspruch da. Und wenn man sich mal so einen Atlas anschaut, so eine Weltkarte, wird man immer sehen, Europa ist genau in der Mitte. Und Europa hat also gesagt, die Welt besteht aus Ost und West, was kompletter Quatsch ist, weil die Erde ist ja rund, da gibt es kein Ost und West. Mhm. Also es ist ja eine Kugel. Und allein diese Tatsache, dass wir halt die Welt aufgeteilt haben in so ein Ost und West und Süd und Nord und dann gibt es dort die Armen und da gibt es die Industrienationen und wir haben die Leitkultur und die haben einfach nur so eine barbarische Kultur. Allein dieses Bild, das hat sich so festgelegt bei uns, dass wir natürlich sofort wütend werden oder die Alarmglocken klingen, wenn dann in Köln Frauen vergewaltigt werden oder belästigt werden und da sind irgendwie ja so Leute aus einem anderen Kulturkreis dabei, da werden dann so Verdachtsmomente bestätigt, vermeintlich bestätigt, die sich über 300 Jahre Kolonialgeschichte angesammelt haben, aber nie öffentlich gemacht wurden. Ne? Also das steckt einfach zu tief in uns drin. Mhm. Und also ich meine, es ist ja eigentlich überhaupt nichts Schlimmes daran, dass man sich öffnet für neue Esskulturen, neue Sprachen, neue medizinische auch Wege. Also wir wissen ja alle, dass die Schulmedizin ein Weg ist, aber es gibt ja noch sowas wie Akupunktur. Das ist zum Beispiel eine ganz andere Philosophie von Medizin. Und sowas kann man natürlich nur entdecken, wenn man es zulässt. Also wenn man Ideen von außen zulässt. Und ich würde einfach gerne, falls jetzt einfach auch Leute zuhören, die das total subjekt finden, total dubios finden, dass halt muslimische Einwanderer ins Land kommen. Ich würde euch gerne daran erinnern, dass Ibn Sina, sein lateinischer Name ist Avicenna, einer der ganz großen medizinischen Vorreiter war, der halt letztendlich die Diagnose erfunden hat und die moderne Chirurgie. Das waren Moslem und es waren Araber. Und die Araber haben auch das Schachbrett erfunden und das Schachspiel. Und die Zahlen haben sie mitentwickelt, 1, 2, 3 und so weiter. Ziffer ist ein arabisches Wort. Also wenn man sich dem nicht verschließt, wird man vieles Positives finden. Ne? Aber ich meine, dazu gehört ein bisschen Arbeit und auch ein bisschen Vertrauen, dass das alles gut wird. Deswegen halte ich es voll mit den Worten von Angela Merkel. Wir schaffen das. Natürlich schaffen wir das. Wir haben ja auch keine andere Wahl.
Sie haben vorher gesagt, Sie sind kein Therapeut. Sind Sie sicher, dass Sie kein Therapeut sind?
Weiß ich nicht. Also auf jeden
Fall ist das, was Sie machen, das, was Sie ansprechen, das, wie Sie von der deutschen Realität sprechen, lassen Sie mich es andersrum sagen. Es scheint eine therapeutische Wirkung zu haben. Weil was mir auffällt ist, Sie legen den Finger schon in Wunden rein, aber Sie tun es auf eine Art und Weise, die am Schluss, mir fällt kein besseres Wort ein, ermutigend ist. Also es ist eine Art und Weise, Sie machen gerade nicht die große Anklage gegen den europäischen Kolonialismus, sondern Sie sprechen davon, wie die Deutschen, die Europäer vielleicht die schlechtere Karte gezogen haben, oder zumindest in dem Teil die schlechtere Karte gezogen haben, weil hier einfach eine Riesenlast auf ihrer Seele liegt. Und Menschen, die eigentlich wahrgenommen werden, dass sie ein sehr schweres Los haben wie die Flüchtlinge, denen sprechen sie eine gewisse Leichtfüßigkeit zu. Das bringt das Bild in eine Weise zum Tanzen, die das sehe ich auch mit den ganzen Aktionen und vielleicht sogar mit ihrer ganzen Biografie reflektiert, wo ich so das Gefühl habe, sie lassen das Unmögliche nicht so wirklich zu. Oder sie durchlöchern das Unmögliche zumindest, indem immer wieder hier auf eigentümlichste Art und Weise, und sei es, dass aus Baumaterial aus der Straße kleine Häuser gebaut werden, auf einmal Dinge möglich werden, an die man vorher gar nicht gedacht hat.
Ja, jetzt wird mir ja total warm ums Herz. Das haben Sie total schön gesagt. Wir sollten jeden Abend so ein Interview machen. Das motiviert mich.
Ich habe auch noch eine Frage zu Ihrer Biografie. Das wollte ich nach. Ich weiß ja gar nicht, inwiefern Sie wissen, dass Radio Wolf auch einen spirituellen Hintergrund hat. Also wir sind ja mit einem Magazin verbunden, das heißt Evolve, und das hat den Untertitel für Bewusstsein und Kultur, und fühlt sich so einem Themenkreis verbunden, dem wir den Titel Progressive Spiritualität gegeben haben, was immer das jetzt auch heißen mag. Ist bei einem Ihrer Interviews aufgefallen, dass Ihre Mutter, als Sie 13 waren, offensichtlich schon in Deutschland, in ein buddhistisches Kloster ging. Das fand ich schon mal eigentümlich. Sie haben dann irgendwie noch angemerkt, dass Ihre Mutter im Kloster, in diesem buddhistischen Kloster, ich nehme mal an, dass das in Deutschland war, ich habe keine Ahnung.
Genau, in Hannover.
Dass sie dort richtig aufgeblüht ist. Und gleichzeitig haben Sie mit Ihrem Bruder, glaube ich, in Wedding dann eher ein familienloses oder zumindest elternloses oder mutterloses Leben gelebt. Kann man sich das so ungefähr vorstellen?
Ja, das stimmt. Also ich habe mich ja dann in der Hip-Hop-Kultur total verloren und bin da aufgeblüht und habe auch eine eigene Radiosendung angefangen und so. Und mein Bruder hat eine Ausbildung gemacht und hat dann Musik gemacht, ja. Also wir waren ohne Erziehung von unseren Eltern sozusagen.
Würden Sie sagen, dass Spiritualität für Sie ein positiv besetztes Wort ist?
Ja, unbedingt. Ich meine, ich weiß, dass das natürlich hochgradig unseriös klingt, ne? Wenn man bestimmte Phänomene in der Politik oder in der Wirtschaft mit spirituellen Argumenten irgendwie begründet. Ich weiß, dass die Wissenschaft hier in Deutschland einfach so das Nonplusultra ist und alles, was Forscher mit Statistiken belegen können, ist erst dann ein Beweis, wenn es halt messbar ist. Mhm. Ich nehme das zur Kenntnis, dass es das gibt, dass es Statistiken gibt und Zahlen und so weiter. Ich weiß aber auch, dass kein einziger Experte den Finanzcrash vor einigen Jahren voraussehen konnte, obwohl die alle so Experten sind und so schlau sind. Mhm. Und ich weiß auch, dass niemand den demografischen Wandel aufhalten konnte, bis auf jetzt die Flüchtlingswelle, die könnte das vielleicht. Also es gibt einfach viele Dinge, die können wir nicht erklären. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir als Menschen, dass wir praktisch nur so einen Ausschnitt verstehen können, von dem, was wir hier sehen und erleben. Und ich weiß, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die gerne alles verstehen möchten und sich dann darüber aufregen, wenn sie es nicht können. Ich habe mittlerweile jetzt einfach meinen Frieden gefunden und mich damit abgefunden, dass ich nicht alles verstehen kann. Also ich kann nicht verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Ich kann auch nicht verstehen, warum die Menschen so sind, wie sie sind. Aber was ich tue, ist, ich glaube ganz fest daran, ohne dass ich es beweisen kann, ich glaube einfach ganz fest daran, dass jeder Mensch in sich gut ist. Mhm. Das ist das, wovon ich wirklich überzeugt bin, dass jeder Mensch erstmal, wenn er geboren wird, ist gut. Und ich habe einen so einen kleinen spirituellen Beweis dafür. Ich weiß, der ist nicht so ganz wissenschaftlich, aber als mein erster Sohn, ich nenne ihn Professor Henry, also ich habe jetzt da noch eine kleine Tochter und Professor Henry ist vor 2 Jahren auf die Welt gekommen. Als er auf die Welt gekommen ist, da ist mir so ein Zeichen über den Weg gelaufen. Und zwar trägt er dieses Zeichen an seinem Hinterkopf. Das ist ein sogenannter Haarwirbel. Den haben ja eigentlich alle Menschen. Nur bei so kleinen Babys sieht man den ganz stark. Und wenn man sich mal so einen Haarwirbel anschaut von so einem Neugeborenen, dann erinnert das sehr, sehr stark an das Universum, an die Struktur, wie so eine Milchstraße zum Beispiel aufgebaut ist, ne, mit diesem Wirbel. Und es gibt keinen Mediziner, der mir erklären kann, was der Sinn und Zweck von diesem Haarwirbel ist, weil die Haare wachsen ja überall auf dem Kopf, nicht nur dort, wo der Wirbel ist. Mhm. Also ich vermute mal fast, das ist irgendwie so eine Verbindung, ne, zum Universum. Okay. Und als mir dann jemand anders erzählt hat, dass er irgendwie mal bei Studien mitgekriegt hat, dass das Wasser, was wir hier auf der Erde haben, was uns ja unterscheidet vom Mond, dass das Wasser halt auch aus dem Universum kommt. Das sind verpuffte Meteoriten, so kurz gesprochen. Und wenn das stimmen sollte, dass das Wasser aus dem Universum ist, dann habe ich ja den Beweis hiermit erbracht, dass wir alle, also alle Lebewesen, Menschen, Tiere und Bäume, dass wir allein durch dieses Wasser miteinander verbunden sind. Weil wenn ich sterbe, dann landet ja mein Körper irgendwie in der Erde und wird irgendwie zu Wasser. Und dann saugt es der Baum auf und dann, Menschen bestehen ja auch zu 90% oder 80% aus Wasser. Und dieses Wasser kommt, das kommt alles aus dem Universum. Also wir sind irgendwie miteinander verbunden und deswegen macht es gar keinen Sinn, dass wir uns gegenseitig bekriegen. Wir gehören irgendwie alle zusammen.
Wenn wir irgendwie zusammengehören, ist das ja nicht unbedingt etwas, was uns permanent sehr bewusst ist. Wenn ich so ihren Aktionen zusehe, hat das schon einfach immer damit zu tun, dass es Leute in einem, entschuldigen, dass ich wieder das Wort Kreativität reinbringe, aber ich habe es einfach so wahrgenommen, dass das, sie bringen Leute in einen kreativen Zusammenhang, wo immer etwas neu geboren wird. Also insofern hat das auch was mit diesem schöpferischen Universum zu tun und vielleicht auch was mit diesem, was Sie angesagt haben, dass Sie einfach dieses tiefe Vertrauen haben, dass jeder Mensch von Grund aus was Positives ist. Weil wenn man diese Ingredienzen miteinander mischt, dann kommt man ja einfach zu dem logischen Schluss, dass man diese grundlegende Positivität einfach mal aufeinander loslassen muss und dann kommt was Gutes draus raus. Und auch dieses Vertrauen, Menschen einfach nicht auf irgendwelchen Nordstern auspolen zu müssen von außen, sondern darauf zu vertrauen, dass wenn diese kreative Kraft einfach genügend Spielraum hat, genügend Luft hat und man sie miteinander irgendwie ins Spiel kommen lässt, dass daraus was passiert, das spannend, wichtig und gut ist.
Ja, das würde ich genau so unterschreiben. Wo soll ich unterschreiben?
Sie haben gesagt, Sie machen einen Haufen Projekte. Ein Projekt, das ist ja wirklich das, für das Sie bekannt geworden sind, ist dieses Möbelprojekt. Das andere haben Sie jetzt schon mit diese Tiny House University angesprochen. Ich habe in der Aussendung für unsere Sendung dann auch noch die, ich glaube, Sie nennen das die Kiez-Tankstelle oder Schultalk hier mit erwähnt, wo Sie, ich glaube, organisieren, dass in den Schulen die Jugendlichen mit Leuten zusammenkommen, wo sie einfach erfahren, dass man trotz schlechter Startbedingungen im Leben weit kommen kann oder was machen kann.
Genau.
Das ist ja wieder so ein Ding, wo sie einfach in den Schulen die Kids mit Menschen in Berührung bringen, die offensichtlich keine tolle Karte gezogen haben und trotzdem im Leben etwas gemacht haben, das ich weiß gar nicht, auf welche Art und Weise, ich nehme an, dass das die verschiedensten Leute sein werden, aber etwas zustande gebracht haben, wo die Kids sagen, das ist super. Erzählen Sie uns doch noch einmal, ist das eines von diesen Projekten, wo Sie gesagt haben, das ist Ihnen sind die viel wichtigeren Projekte oder welche Projekte haben Sie da noch auf Lager?
Naja, das Schooltalk-Projekt ist zum Beispiel auch so ein Herzensprojekt. Das hat was damit zu tun, dass als mit einem Erlebnis, was ich hatte, als ich so 12 war, da hat mir eine Schulhofkameradin, die ein paar Jahre älter war als ich, zu mir gesagt, hey, ich habe gesehen, wie du zeichnen kannst, Bambo. Wenn du groß wirst, dann wirst du mal richtig bekannt und richtig erfolgreich und ganz viele Menschen werden auf dich hören. Das hat sie mir gesagt, da war ich 12. Das heißt, da gab es jemanden, der hat an mich geglaubt. Und ich habe das bis heute nicht vergessen, dass es da jemand gab, der einfach an mich geglaubt hat. Und das zeigt eigentlich nur, dass es gibt ja auch diese self-fulfilling prophecy Theorien, dass wenn man an etwas, also wenn ich ganz stark an etwas glaube, dann kann es passieren. Und da gibt es halt jemand, der glaubt an mich. Ja, und wenn jemand an mich glaubt, dann kann ich ja gar nicht so schlecht sein, ne? Und ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt wie viel Anteil das hat, dieser Satz, aber der hat halt dazu geführt, dass ich halt selbstbewusst wurde und nach draußen gegangen bin mit meinen Ideen und auch immer wieder aufgestanden bin, wenn ich gefallen bin. Und tatsächlich, heute mache ich viele Dinge, auf die viele Leute hören, und ich werde gerne eingeladen und gewinne viele Preise und so weiter. Und das ist das, was mir passiert ist, als ich 12 war. Und ich dachte mir, wow, wäre das nicht cool, wenn jeder 12-Jährige diesen Satz hört? Wenn man in die Schule geht und da gibt es einen, der glaubt an dich, einfach so, der kennt dich gar nicht, aber der glaubt an dich. Der glaubt, dass du mal der nächste Bundeskanzler werden kannst, oder keine Ahnung, dass du einfach ein glückliches Leben führen kannst. Und das ist der Grund, warum ich School Talks erfunden habe, um den vielen, vielen Kids, an die halt keiner mehr glaubt, zu sagen, so, hey, ich glaube an dich, ich bin da. Egal, welchen Beruf du ausübst.
Haben Sie noch ein Projekt auf Lager?
Naja, das allernächste Projekt, womit ich mich gerade beschäftige, ist der Day of Rights, okay, der Tag der Grundrechte. Und da habe ich jetzt, ich sag mal, meine ganzen Migrantenfreunde eingeladen, also so schwarzhaarige Schwarzköpfe, die von denen man so nicht denkt, dass die irgendwie hier was zu melden hätten, aber die kamen ganz schön viel zu melden. Das sind viele Künstler, Tänzer, Choreografen, Wissenschaftler, Forscher, Blogger, Journalisten. Teilweise auch prominent, zum Beispiel Idil Beider, die diese komische Figur Gillette Eiche auf YouTube verkörpert, die hat auch über Millionen Anhänger und spricht halt zu der türkischen Community. Und so eine Leute habe ich eingeladen, um mit denen gemeinsam das Grundgesetz mal durchzuarbeiten. Und wir wollen am 8. Mai, an dem Tag, an dem das Grundgesetz praktisch verabschiedet wurde, wollen wir den Day of Rights ausrufen und praktisch den Einheimischen hier das Grundgesetz erklären und sie einladen, sich zu integrieren in unsere Verfassung. Und das ist
das nächste Projekt, der Day of Rights. Hat natürlich auch einen gewissen ästhetischen Reiz, wenn, wie Sie es formuliert haben, Immigranten die Deutschen einladen, sich auf die auf das Grundgesetz einzulassen. Und es hat einen doppelten Reiz. Einerseits das Offensichtliche, dass sozusagen die Außenseiter die Innenseiter einladen, sich auf die Grundlagen dieses Staates einzulassen. Aber auch ein anderes, das mich schon vorher angesprochen hat, wie Sie aufs Grundgesetz zu sprechen kamen, weil ich glaube auch, das Grundgesetz wird viel, viel zu wenig gewürdigt. Also es gibt ja in Amerika einen richtigen Verfassungspatriotismus, und die amerikanische Verfassung ist ja auch ein wichtiges Dokument der Menschheitsgeschichte. Aber das deutsche Grundgesetz ist nicht schlecht. Es ist, glaube ich, eines der besten Grundgesetze, die ich kenne. Und da ist wahrscheinlich auch etwas darin, was Sie angesprochen haben, dass die Deutschen mit ihrer Vergangenheit schon auch etwas angefangen haben. Ich glaube, das Grundgesetz, das gäbe es so nicht, ohne dass hier Menschen sich einfach Gedanken gemacht haben, was ist denn hier im Abgrund der deutschen Geschichte nach 33 passiert und wie können wir eine Verfassung bauen, die dem Einhalt gebietet. Ich meine, es gibt ja Verfassungsparagraphen, ich weiß nicht, ob es in irgendeiner anderen Verfassung gibt, wie die Menschenrechte, die sind zeitlich ungebunden. Das heißt, in der deutschen Verfassung steht keine Mehrheit, keine Zweidrittelmehrheit, keine hundertprozentige Mehrheit kann diese Menschenrechte außer Kraft setzen. Die sind für die Ewigkeit. Das heißt, es kann ein Diktator in Deutschland wieder an die Macht kommen, aber er muss sozusagen die Verfassung zerstören. Er kann nicht die Verfassung ändern. Diese Verfassung nimmt in Anspruch, dass diese Menschenrechte einfach nicht mehr abwählbar sind. Und das ist ein starkes Statement. Und es ist vielleicht auch gut, wenn Menschen, die eben auch aus anderen Gegenden der Welt kommen, den Deutschen mal sagen, dass sie hier eigentlich ganz, ganz gute Grundlagen für ihr staatliches Gefüge haben.
Total. Also vor allem der Artikel 1 in dem Grundgesetz, also die Verfassung hat ja keine Paragraphen, sondern Artikel. Mhm. Und der erste Artikel, den gibt es zum Beispiel eigentlich so nur in Deutschland. Also den hat Österreich zum Beispiel gar nicht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und der wurde deswegen geschrieben, weil halt einfach mal im Dritten Reich extrem viele Menschen in ihrer Würde angetastet wurden. Also sprich, sie wurden halt ermordet. Mhm. Und in dieser Vehemenz wurde gesagt, hey, wir müssen genau jetzt darauf achten, dass sowas nie mehr wieder passieren kann. Und so ist der Artikel 1 entstanden. Mhm. Den gibt es in Amerika so auch nicht. Und ich stimme Ihnen zu, also ich kenne die anderen Verfassungen der anderen Länder jetzt nicht so gut, ne, aber ich weiß zum Beispiel in der amerikanischen Bill of Rights, also in deren Verfassung, da gibt es zum Beispiel das Grundrecht auf den Waffen, das Tragen von Waffen und sich selbst zu schützen. Ne? Also da steckt so ein bisschen so das Cowboy-Erbe mhm. der Europäer drin in Amerika. Das haben wir zum Beispiel nicht. Ne? Also das finde ich super, dass wir das nicht haben. Yeah. Also das Grundrecht auf Waffenbesitz ist bei uns nicht in der Verfassung mhm. verankert, aber viele andere tolle Dinge. Also ich glaube, dass die Verfassung oder ein Verfassungspatriotismus uns aus diesem ganzen verkorksten Diskussionen rauskatapultieren könnte, wo es um Leitbilder geht, Leitkultur und Rechts-Links-Diskussionen und so weiter. Also wenn jeder sich einfach an die Verfassung halten würde, dann gäbe es wirklich weniger Stress. Aber dazu muss man das aber kennen. Und ich bin der Meinung, das kennen noch zu wenige oder zumindest verinnerlichen das noch zu wenige Menschen.
Wann haben Sie denn diesen Day of Right? Wann wird der sein und wo?
Der ist am 8. Mai okay. im Heimathafen Neukölln in Berlin. Und das ist ein Theater, was Sie halt kennen, mit dem ich schon seit längerem zusammen arbeite. Deswegen machen wir das dort. Das ist ein sehr schönes barockes Theater in Neukölln. Aber der Day of Rights ist als Blaupause angelegt, so ähnlich wie die Hartz-IV-Möbel ja auch eine Blaupause sind. Mhm. Das heißt, es gibt eine Anleitung, wie man das nachmachen kann und besser machen kann und weiterentwickeln kann. So wird der Day of Rights auch sein. Das heißt, ich würde es halt gerne einfach einmal ausprobieren mit meinen Freunden. Dann stellen wir eine Anleitung ins Netz und wollen ermutigen, dass jeder in seinem kleinen Kaff, in jeder kleinen Kommune, in jeder Stadt sich einen eigenen Day of Rights ausruft. Cool. Und einfach sich mal das Grundgesetz durchliest und das feiert. Und vielleicht gibt es ja einige Dinge, die wir vielleicht auch verbessern müssen oder weiterentwickeln mhm. müssen. Vielleicht würden wir auf diese Idee kommen, aber dazu muss man sich das erstmal durchlesen, ne? Und diskutieren und streiten auf eine schöne Weise gemeinsam. Ich glaube, das bringt uns weiter und nicht zu sagen, du bist schlecht, ich bin richtig, sondern lass uns doch mal gucken, was da drin steht und wie wir damit alle klarkommen.
Hm. Hänsel, wir kommen jetzt schon langsam gegen den Schluss der Sendezeit. Ich habe hier noch ein paar Fragen, die uns per E-Mail erreicht haben. Die lese ich jetzt einfach mal so vor. Da schreibt eine Hörerin, Sie sind ja, so wie Sie es schildern, von der Lust inspiriert, die Welt gerechter und menschengemäßer, naturnäher zu gestalten. Haben Sie weitere oder positive Inspirationsquellen im Sinne von Vorbilder? Was baut Sie auf, wenn Sie auf den Stumpfsinn, zum Beispiel Berliner Behörde, die Sie anfangs erwähnt haben, zustoßen?
Tja, was baut mich auf? Es gibt halt ganz viele tolle Menschen, ne, die einfach sich gegen den Strom wenden. Und die gibt es nicht nur in Deutschland, in der Schweiz sind auch viele. Es gibt zum Beispiel so eine Bewegung, die heißt Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen. Da gibt es ganz viele, die dazu Veranstaltungen machen, aufklären. Also für mich sind das so moderne Aufklärer. Dann gibt es einen Künstler hier in Berlin, den finde ich lustig, Willi Kramer, den können Sie mal googeln. Willi Kramer ist Israeli, ist ein Jude und überhaupt nicht religiös oder so. Vor allem ist er einfach witzig. Also der hat eine Gruppe gegründet, eine künstlerische, politische Gruppe, die heißt Snickers für Linkshänder. Der Titel ist schon so lustig. Und der produziert so Videos und tolle Sachen. Es gibt Ben Paul, der mit 23 einen Burnout bekommen hat durchs Jurastudium und daraufhin entschieden hat, nicht mehr zu studieren und dann herausgefunden hat, dass man eigentlich alles lernen kann, was man will auf der Welt, auch ohne Universität. Der hat die Anti-Uni gegründet. Das baut mich total auf. Im ökologischen Bereich ist es Foodsharing, die sich darüber Gedanken machen, dass man Essen halt, dass man das anders organisieren kann, vor allem in einer Wegwerfgesellschaft. Wir schmeißen ja bis zu 50% weg von dem Essen, mhm. um das anders zu verteilen, das kann viel bringen. Es gibt die Transition Town Bewegung, es gibt die Earthship Bewegung, die andere Häuser bauen wollen, nicht nur aus Stahlbeton, sondern einfach mit den Materialien, die einfach da sind und die auch weggeschmissen werden. Also es gibt wirklich vieles im Netz. Es gibt auch ein Buch dazu, das heißt Future 2 von dem Soziologen Harald Welzer. Da werden ganz, ganz viele positive Geschichten des Gelingens erzählt. Und das Archiv der Zukunft aus Hamburg ist auch so ein Filmarchiv, wo auch ganz viele, vor allem in der Bildung, viele positive Beispiele porträtiert werden. Mhm. Von Reinhard Karl, so heißt der Filmemacher, der das Archiv der Zukunft gegründet hat. Also wenn man so ein bisschen Ausschau hält, dann findet man wirklich ganz, ganz viel Tolles. Also es ist nicht nur so, dass die Welt nur so aus bösen und schlechten Dingen besteht, sondern es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die sich auf den Weg machen.
Mhm. Jetzt hat ein Hörer eine Frage gestellt, die geht doch einmal ganz in die andere Richtung. Er fragt Sie nach Ihrer Herkunftskultur. Jetzt sind Sie natürlich in Deutschland aufgewachsen. Er schreibt aber trotzdem, das ist ein sehr inspirierendes Gespräch, danke. Können Sie sagen, was Sie aus Ihrer laotischen Kultur mitgebracht haben? Können wir Deutsche davon lernen?
Ja, Reisbällchen.
Reisbällchen.
Sticky Rice. Das ist Wahnsinn. Also es ist wahrscheinlich überhaupt nicht so richtig gesund und stopft viel zu viel. Aber man kann es nicht mit Besteck essen, also nicht mit Messer und Gabel, sondern nur mit der Hand. Und man sitzt dann so im Kreis und das ist eigentlich das Schöne. Also in der Mitte gibt es dann so einen Topf mit diesem Klebreis und dann nimmt einfach jeder aus dieser Mitte so ein Stück Reis raus, ballt es mit seiner Faust zu einem kleinen Kügelchen. Und dann isst man das gemeinsam und tunkt das in irgendwelche Soßen. Und dieses gemeinsame Essen, das gemeinsame sich Vertrauen auch, ne, weil wegen Hygiene und so weiter, jeder würde sich so einen Topf teilen, wenn man da so mit der Hand reingrapscht. Aber dazu gehört halt auch Vertrauen dazu und teilt sich halt auch so ein bisschen die Bakterien. Das ist super. Aus Laos habe ich vor allem auch noch Gelassenheit mitgebracht, würde ich mal behaupten. Aha. Also es ist schon erstaunlich, ne, dass wir hier in Europa irgendwie immer so die großen Fragen uns stellen. Ne? Wir wollen immer wissen, wie man die Welt verbessern kann, verändern kann und welche Systeme wir brauchen. Und es ist kein Zufall, dass die Industrialisierung irgendwie hier sozusagen erfunden wurde in Europa und auch alle politischen Systeme vom Kommunismus über den Faschismus bis zum Sozialismus. Auch Demokratie ist ja ein griechisches Konstrukt, also ein westliches Konstrukt. Also wir Wessis hier haben ein ungebändigtes Bedürfnis, die Welt zu verändern und wahrscheinlich auch zu erobern. Und dahinter steckt so ein bisschen auch noch so ein imperialistischer Impetus. Und das, was in Laos zum Beispiel überhaupt nicht passiert ist, dass die in Laos, wenn die da am Mekong-Fluss sitzen und fischen und angeln, dass sie darüber nachdenken, wie sie die Welt verändern könnten oder irgendwelche politischen Systeme erfinden müssten, denen dann alle auf der Welt ranhängen müssen. Also so eine gewisse Gelassenheit, die habe ich auch mitgebracht.
Das heißt, mit einer gewissen Gelassenheit in Berlin am Kanal sitzen und dort einfach mal nicht das nächste Gesellschaftssystem sich auszudenken, sondern einfach mal Berlin auch Berlin sein lassen.
Richtig, aber wenn man hier am Kanal sitzt, sollte man auf gar keinen Fall die Fische essen, die man fischt. Das kann gefährlich werden.
Ja, das ist wahrscheinlich auch richtig. Noch eine Frage zu Deutschland, auch von einer Hörerin gestellt. Lieber Herr Metzl, Sie erwähnten die Lähmung in Deutschland, die sich aufgrund der belastenden Geschichte ergibt und für Sie erlebbar ist. Würden Sie sagen, dass kreatives Helfen, so wie Sie das tun oder wie so viele gerade zu Anfang die sogenannte Flüchtlingskrise es getan haben, einen Beitrag leisten kann? Falls so, macht es Sinn, aus Ihren Ideen eine Bewegung werden zu lassen? Organisieren Sie sich mit anderen für die Umsetzung Ihrer Vorhaben?
Naja, also manche sagen schon, dass diese Hartz-IV-Möbel so eine gewisse Bewegung sind. Es geht halt um die Selbstermächtigung, ne, dass man nicht die Art und Weise, wie man wohnt und wie man sitzt und wie man schläft, Ikea überlässt, sondern dass man da noch so ein bisschen selber auch gestaltet. Ja, viele empfinden das schon als Bewegung. Nun ja, ich bin so ein bisschen skeptisch gegenüber Bewegungen, wo es so einen oder eine gibt in der Mitte, die so alles so irgendwie dirigiert. Ne? Mhm. Also ich bin eher dafür, dass einfach jeder sich einfach seine Familie anschaut und in der Nachbarschaft guckt und einfach hilft. Also vielleicht ist das der bessere Begriff. Also einfach zu schauen, wer braucht denn Hilfe und wer braucht einfach noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ein offenes Ohr. Also wenn jeder noch mehr das machen würde, dann wäre schon viel geholfen, glaube ich. Und ja, also eine Bewegung des Zuhörens, vielleicht gar nicht so verkehrt.
Okay, vielleicht haben wir auch ein bisschen hier auch Raum machen können für Zuhören. Wir kommen auch schon ans Ende unserer Sendezeit. Mal herzlichen Dank für diese inspirierende Stunde. Haben Sie noch eine Website oder was Ähnliches, wo Sie sagen, wenn das jemand interessiert, da kann er Sie nachschauen?
Naja, ich habe halt meine hartz4möbel.de Seite, aber das habe ich irgendwann mal vor 5 Jahren gemacht und seitdem digitalisiert. Ansonsten können Sie auch einfach meinen Namen googeln, Van Bo Le Menzel, da werden Sie auch aktuelle Sachen finden. Und wo ich selber jetzt gerade ganz, ganz viel forsche, ist zum Thema Antirassismus. Mhm. Also das kann ich jedem empfehlen mal. Es gibt so einen Online-Test, ne? Den hat die Uni Harvard University mal gemacht. Wie viel Rassismus steckt in mir selbst? Das ist auch auf Deutsch. Machen Sie den mal, das ist erschreckend. Ich habe den gemacht und bin vom Hocker gefallen.
Ja, yeah? Okay.
Ja, also Noah So ist auch noch
eine wo findet man den Test?
Antirassismus-Forscherin, ja.
Wo findet man diesen Rassismus-Test? Haben Sie da eine Website oder irgendeinen Begriff, den man googeln kann, um zu diesem Test zu kommen? Jetzt höre ich gerade Ihre Tochter mehr als Sie.
Ja, jeder will, dass ich ihr jetzt mal zuhöre.
Ja, ist auch Zeit. Herr Le Menzel, herzlichen Dank für diese Stunde. Es war wirklich ein Genuss, mit Ihnen zu sprechen.
Und ich muss sagen, Sie haben sich wahnsinnig gut vorbereitet. Das erlebe ich nicht oft. Also auch ein Kompliment an Sie für diese redaktionelle, tolle Qualität.
Ich danke Ihnen. Einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Tschüss.
Tschüss.